HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und unter anderem diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Papst Pius XII. Und die Shoah zur Öffnung der Vatikanarchive. Wie der Papst ausgebremst wird, das neue Buch von Marco Politti mit dem Titel Das Franziskus-Komplott. Und unser kleines Sonntagsthema, einmal die Krone tragen, das Spiel mit der königlichen Würde. In einer Woche am 2. März passiert im Vatikan, dem Zentrum der katholischen Kirche, Historisches. Der Vatikan öffnet seine Archive zu allen Unterlagen über Papst Pius XII. Das ist deswegen besonders bedeutsam, weil er der Papst der Nazi-Zeit war. Viele Fragen bezüglich seines Pontifikates sind offen. Zum Beispiel, was hat ihn angetrieben? Warum hat er zum Holocaust geschwiegen? Wie hat er gedacht? Seit Jahrzehnten gibt es einen Streit zwischen denen, die Papst Pius XII. Zum Retter der Juden von Rom erklären, und denen, die in ihm Hitlers Papst sehen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat deswegen zur Diskussion geladen im Haus am Dom in Frankfurt am Main. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat war dabei.
Mehr als 200.000 Dokumente mit bis zu 1.000 Blättern haben die Forscher in 2 Wochen in den vatikanischen Archiven vor sich. Denn über Papst Pius XII. Weiß man nicht viel. Von 1939 bis 1958 war er das Oberhaupt der katholischen Kirche und wichtiger Zeitzeuge. Und trotzdem hat er sich nie zum Holocaust geäußert. Warum? Hat er der Massenvernichtung teilnahmslos zugesehen? Oder hat er im Verborgenen gehandelt, um Katholiken nicht zu gefährden? Bislang gibt es nur Mutmaßungen, über die unter anderem in Frankfurt diskutiert wurde. Kirchenhistoriker Hubert Wolf von der Uni Münster hat große Hoffnung, dass in den kommenden Jahren vieles aufgearbeitet werden kann.
Man weiß immer nur das, was er nach außen von sich gegeben hat. Man weiß das, was in den anderen Archiven überliefert ist, also in den staatlichen Archiven in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, irgendwo. Aber man weiß eben nicht, was intern passiert ist. Das heißt, sie haben im Grunde nur den Output. Aber viel spannender ist ja auch das, was möglicherweise nie nach außen drang, weil er etwas machen wollte, was dann aus politischen Gründen in den internen Diskussionen vielleicht wieder zurückgestellt wurde.
Hubert Wolf wird sich aktiv an der Aufarbeitung zu Pius XII. Beteiligen und versuchen, offene Fragen zu beantworten. Fragen wie, wollte Pius sich öffentlich gegen die Deportation der Juden aussprechen, ist dann aber zurückgeschreckt? Welche Rolle hat die katholische Kirche damals gespielt? Die Öffnung der Archive könnte helfen, das zu beantworten. Auch Bischof Ulrich Neymeyer glaubt das. Er ist für die Beziehungen zum Judentum verantwortlich und weiß um die große Bedeutung, die der Blick in die vatikanischen Archive mit sich bringen wird.
Es ist ein Teil der Aufarbeitung des nationalsozialistischen Unrechtsregimes, der für die ganze deutsche Gesellschaft eine Aufgabe ist, auch für die internationale Gesellschaft. Und ein Bestandteil davon ist die Aufarbeitung dieser Archive. Auch wenn das jetzt mit 70-jähriger Verzögerung erst beginnt, ist es spät, aber nicht zu spät.
Für Zeitzeugen kommt diese Öffnung zu spät. Nicht aber für eine lückenlose Aufarbeitung. Dazu sei die katholische Kirche jetzt bereit, sagt Historiker Johannes Heil. Er arbeitet an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg und hält die Archivöffnung für einen großen Schritt.
Dass überhaupt dieser Schritt da ist, dass man diese Dokumente zugänglich macht und sagt, das Ergebnis ist offen. Es kann Überraschungen geben. Ich habe schon große Hoffnung darauf, dass wir auch Dinge finden, mit denen heute niemand rechnet. Ganz gleich, in welche Richtung das geht. Und jetzt kann man sagen, diese Kirche stellt sich offen mit ihrer Hinterlassenschaft der Diskussion.
Den Forschern ist nicht nur Aufklärung wichtig, auch, dass die Kirche sich transparent zeigt. Für Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, ein starkes Signal.
Ich glaube, dass die gemeinsame Erforschung dieses Archivs von katholischen Historikern, jüdisch geprägten Historikern einfach auch ein Ausdruck einer gemeinsamen Vertrauensbasis ist. Und diese Vertrauensbasis wird dann auch in dem Ergebnis dazu führen, dass eben von beiden Seiten, von christlicher, katholischer Seite und von jüdischer Seite, diese Ergebnisse auch so akzeptiert werden.
Wie Papst Pius XII. Eingeordnet werden soll, das wird sich erst in über 10 Jahren zeigen, wenn die Ergebnisse erscheinen sollen. Die Experten betonen, auch das wird kein Schlussstrich sein, sondern Diskussionshilfe. Dass das Interesse daran aber jetzt schon riesig ist, hat der vollbesetzte Saal im Frankfurter Haus am Dom gezeigt.
Papst Pius XII. Und die Shoah zur Öffnung der vatikanischen Archive war das, Anne-Kathrin Hochstrat. So beliebt Papst Franziskus bei vielen Gläubigen ist, so angefeindet ist er von Seiten der Konservativen, besonders in der Kurie, schlägt ihm Gegenwind ins Gesicht. Ja, sagt der Vatikanexperte Marco Politi, es läuft gegen ihn sogar ein Franziskus-Komplott. So dramatisch ist denn auch das Buch von Marco Politi überschrieben, das tief in die Auseinandersetzungen hinter den Vatikanmauern führt. Jörg Seiselberg hat das Buch gelesen und mit seinem Autor gesprochen.
Vom Titel sollte sich niemand täuschen lassen. Es ist ein Buch, das Franziskus Anhängern eher Mut machen soll. Marco Politi gibt zwar einen tiefen Einblick in die gelegentlich recht unappetitlichen Machtkämpfe nicht nur in der römischen Kurie, sondern in der katholischen Weltkirche insgesamt. Es läuft ein Franziskus-Komplott, wie Politi es nennt. Dem setzt das Buch aber die Botschaft entgegen, Franziskus wisse sich zu wehren, er sei ein Kämpfer. Politi sagt, das aktuelle Nein des Papstes zu verheirateten Priestern und Frauen als Diakoninnen bedeutet nicht ein definitives Nein zu Reformen und auch keine finale Kapitulation vor den Konservativen in der katholischen Kirche.
Franziskus, das hat man mir immer in Buenos Aires schon gesagt, ist ein politischer Kopf. Er weiß, wie er zickzack gehen kann und muss. Er weiß auch, dass er im Gegenwind rudern muss. Deswegen können wir nicht ausschließen, dass es noch in den nächsten Jahren Öffnungen geben kann, die wir uns jetzt nicht vorstellen können.
Die Recherchen für das Buch hat Politi bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen. Die Analysen darin aber helfen, die aktuellen Entscheidungen des Papstes einzuordnen. Politi war 2 Jahrzehnte Vatikan-Korrespondent der linksliberalen Zeitung La Repubblica. Der Sohn einer deutschen Mutter, der aus seiner Sympathie für Franziskus keinen Hehl macht, ist einer der besten Vatikankenner in Rom. Sein Buch liefert Erklärungen für Franziskus Schwierigkeiten. In der Führung der Kirche beschreibt Politi, gäbe es einen Zitat, aggressiven Kern von Franziskus Gegnern, dem eine eher schwache Mobilisierung der Franziskus Befürworter gegenüberstehe. Der Autor macht sich die Einschätzung des engen Papstmitarbeiters Antonio Spadaro zu eigen, der gesagt hat,
das ist kein niedliches Pontifikat, das ist ein dramatisches Pontifikat, wo Kardinäle den Papst angreifen und Atheisten den Papst verteidigen.
Eine zentrale These des Buches lautet, wie Politi selbst es ausdrückt,
der Papst ist in einer Zange.
Zum einen erfahre Franziskus Widerstand von den Konservativen in den Zitat Kadern der Kirche. Diese wehrten sich gegen auch kleine Veränderungen, wie die von Franziskus gewünschte Zulassung von Wiederverheirateten zur Kommunion oder einen entspannteren Umgang mit dem Thema Homosexualität. Gleichzeitig blase Franziskus in der Gesellschaft Wind ins Gesicht, angefacht durch rechte Populisten wie Trump oder Salvini, die seine Botschaften für die Erhaltung der Umwelt und für Solidarität mit Flüchtlingen ablehnen. Es sei kein Zufall, erläutert Politi, dass an der Spitze der Franziskus-Opposition führende Vertreter der katholischen Kirche in den USA stünden, die bereits über den Tag hinausschauten.
Es ist ein Kampf in Gange. Die Opposition von Franziskus will Einfluss aufüben auf das nächste Konklave. Kurz gefasst, es soll keinen Franziskus den Zweiten geben.
Politi beschreibt, wie Franziskus trotz dieser Widerstände für seine Vision von Kirche kämpft. Das Franziskus-Komplott ist gut recherchiert und leicht zu lesen. Eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die sich für den Vatikan und speziell für den Papst interessieren.
Wie der Papst ausgebremst wird, zum neuen Buch des Vatikanologen Marco Politi. Es trägt den Titel Das Franziskus-Komplott. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen.
HR Info. Himmel und Erde.
Bis in die 60er Jahre hinein des vergangenen Jahrhunderts trug auch der Papst bei offiziellen Anlässen eine Krone, die sogenannte Tiara. Doch die hat Papst Paul VI. Dann irgendwann abgelegt. Einmal als Normalsterblicher eine Krone tragen, das geht ja eigentlich nur jetzt im Moment zur Fasnachtszeit. Da sehen wir dann gekrönte Häupter, Prinzen und Garden schunkelnd und tanzend. Und nicht nur Kinder verkleiden sich gerne als König oder Prinzessin. König und Königin sind tiefenpsychologische Urbilder in uns. Sie stehen für unsere Sehnsucht nach Würde, nach Ansehen und Freiheit. Also eigentlich für unsere tiefsten Wünsche. Die königliche Würde und das Spiel mit der Krone ist das kleine Sonntagsthema hier in der Sendung Himmel und Erde bei HR Info heute am Fastnachtssonntag. Und da gibt es einige spannende Aspekte. Wir sprechen darüber gleich, unter anderem mit einem Märchenkenner. Zunächst aber geht es um einen Mann von königlicher Würde sozusagen, der gestern vor 80 Jahren intronisiert wurde und der immer noch auf dem Thron sitzt, den er damals als Vierjähriger bestiegen hat. Die Rede ist vom Dalai Lama. Eine Krone trägt er nicht, dafür wird er aber immer wieder als Gottkönig bezeichnet. Ich kann jetzt mit einem Mann sprechen, der den Dalai Lama seinen Freund nennen darf, Michael von Brück. Er ist Religionswissenschaftler und seit über 40 Jahren immer wieder mit dem Dalai Lama im Gespräch. Ich habe ihn gefragt, Herr von Brück, ist der Titel Gottkönig eigentlich eine Erfindung von Journalisten oder ist das ein offizieller Titel?
Es ist eine völlig missverständliche Erfindung. Der Dalai Lama ist weder Gott noch ist er König. Also der Dalai Lama gilt für das tibetische kulturelle Bewusstsein, so will ich mal sagen, als eine Inkarnation einer geistigen Kraft des Buddha, nämlich die Inkarnation der Barmherzigkeit. Und seit einigen Jahrhunderten, vor allem seit dem 16. Jahrhundert, werden die Dalai Lamas dann auch entsprechend politisch ins Zentrum gerückt. Sie haben aufgrund historischer Umstände politische Übermacht übernommen. Aber es ist weder eine Krönung im westlichen Sinne noch eine Gottesfigur.
Sie sind ja befreundet mit ihm, Herr von Brück. Sie dürfen ihn sogar duzen. Sonst heißt die offizielle Anrede Eure Heiligkeit. Hat er denn etwas, ja, die Frage ist jetzt ein bisschen natürlich schräg, weil Sie eben schon begründet haben, warum er kein König ist. Aber hat er etwas Königliches im persönlichen Umgang?
Nein. Also er ist völlig zugewandt und geht auf einen zu wie an seinen Bruder. Er möchte alle Menschen mit Du ansprechen, also in dieser ganz, ganz nahen geistigen und auch emotionalen Verbindung, denn das ist ja sein Grundsatz, wenn man so will. Alle Lebewesen, nicht nur die Menschen, auch die Tiere, hängen aufs Engste miteinander zusammen und sind tatsächlich, das ist tibetischer Sprachgebrauch, einander Geschwister und Väter und Mütter.
Sie waren zuletzt wieder ein paar Tage mit ihm zusammen und haben buchstäblich über Gott und die Welt gesprochen mit ihm. Die Gespräche sind abgedruckt in dem gemeinsamen Buch mit ihm, das den Titel Wagnis und Verzicht trägt. Sie sprechen darin über Bildung, über Erziehung, über Religion natürlich, aber auch über gescheiterte Ehen, über Liebe, Sex und Ehelosigkeit. Man merkt, dem Dalai Lama liegt etwas an der Welt. Welches ist denn sein Programm, diese Welt besser zu machen?
Also er hat einen ungebrochenen Glauben, möchte ich fast sagen, an die menschliche Vernunft. Wenn man in die Welt natürlich schaut und in die Zeitungen und in das, was gegenwärtig, aber auch schon in der Vergangenheit passiert ist, dann ist das für ihn kein Argument gegen die Kraft der Vernunft, sondern dass Menschen aus sehr vielen und eher emotionalen und auch politisch-ökonomischen Gründen die Vernunft nicht gebrauchen. Wenn man aber Bedingungen schafft, dass der Mensch wirklich vernünftig zunächst mal denken und dann auch fühlen und handeln kann, dann kann er eine Welt gestalten, in der er sich leben lässt. Und das ist sein Grundsatz, der sich paart mit seiner tiefen Überzeugung, dass Mitgefühl mit allen Lebewesen etwas ist, was nicht ein emotionales Sonntagsgefühl ist, sondern grundlegend für ein gutes Leben. Und dass die Empfindung dieses Gefühls etwas sehr Schönes ist und den Menschen zu einer Erfüllung bringt, die er sonst etwa durch Konsum oder durch Machtgebrauch oder Aggression überhaupt nicht hat.
Welche Rolle spielt denn dabei die Religion? Denn das, was Sie jetzt sagen, kann ja auch durch eine gute Bildung geschehen.
Ja, da sind wir also auch ein bisschen verschiedener Meinung. Er ist gerade als Oberhaupt einer Religion von der tatsächlichen Gestalt der Religionen enttäuscht. Die Religionen sind in der Geschichte korrumpiert worden, keineswegs nur die anderen, auch der Buddhismus, auch der tibetische Buddhismus, der ist völlig ehrlich in dieser Hinsicht und sagt, die Religionen, jedenfalls so wie wir sie heute erleben, trennen Menschen und was wir brauchen, ist eine einheitliche Erkenntnis, dass Menschen also ein gemeinsames Schicksal haben, einen einzigen kleinen Planeten bevölkern und das sieht er eher in der Vernunft. Ich bin nur ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, Religionen müssen sich transformieren, weil sie haben ein enormes Potenzial, Menschen zu motivieren. Wir wissen im Prinzip, was zu tun ist, damit wir zum Beispiel die Welt nicht zerstören und die Menschheit sich nicht abschafft. Aber wir tun es nicht. Warum nicht? Und das ist die große Frage, die dann letztlich doch an die Wurzeln rührt, mit denen es Religion zu tun hat, nämlich Menschen zu motivieren auf ein größeres und nicht egoistisches Ziel hin.
Eine spannende Perspektive, die Sie da aufziehen, sehr weit in die Zukunft gerichtet. Spannende Gespräche mit dem Dalai Lama. Das war Michael von Brück, Religionswissenschaftler und Freund des Dalai Lama. Das Buch heißt Wagnis und Verzicht und ist im Kösel Verlag erschienen. Vielen Dank für Ihre Gedanken jetzt.
Ich bedanke mich auch, Herr Hofmeister. Wiederhören.
Einmal Prinz sein, einmal Prinzessin oder gar König zur Fasnacht ist ja alles möglich. Aber dass wir wirklich Königskinder sind, dass wir als Menschen eine königliche, eine göttliche Würde haben, das behaupten manche Religionen auch außerhalb der tollen Tage allen Ernstes. Im Yoga gibt es zum Beispiel Übungen zum sogenannten Kronenchakra. Das hat uns in diesem Zusammenhang neugierig gemacht. Die Chakren, das sind ja diese Energiezentren im Körper. Vom Beckenboden unten über das Sonnengeflecht bis zum dritten Auge. 7 sind es an der Zahl. Nur ein Chakra befindet sich außerhalb des Körpers. Das ist das sogenannte Kronenchakra. Das schwebt wie eine Krone über dem Kopf. Was hat es damit wirklich auf sich?
Yoga-Lehrerin Dagmar Brosch stimmt sich mit ihrem Kurs ein auf die morgendliche Yogastunde. 8 Frauen sitzen ihr gegenüber im Schneidersitz auf den Yogamatten, als sie zu Kapalabhati, einer Atemübung, anleitet.
Als erstes atmen wir erstmal tief ein, füllen die Lungen, so weit es geht. Dann atmen wir aus, als wollten wir alle Luft aus der Lunge rausbringen. Atmen dann ganz normal ein für die erste Runde.
So atmen alle im Raum mehrere Male stoßweise aus. Zwischen jedem Ausstoß lassen sie die Luft einfach in den Körper zurückkommen. Schließlich atmen sie einmal tief ein und halten die Luft an.
Dann halte deine Aufmerksamkeit im Bauchraum, da wo eben beim Ausatmen dein Zwerchfell so schön getanzt hat. Meister ist der Sitz deines inneren Feuers, deiner inneren Sonne. Und diese Kraft, die du da spürst, die kannst du nach unten sinken lassen, bis ins Becken.
3-mal lässt die Yogalehrerin sie erst mehrfach schnaufend ausatmen und dann für eine Weile den Atem anhalten, um die entstandene Energie entlang der Wirbelsäule zu verteilen. Denn hier befinden sich, laut Yoga-Philosophie, die wichtigsten Energiezentren des Körpers, die sogenannten Chakren.
Halte den Atem an, geh wieder in die Idee, dass angeregt von der Feuerkraft, die sich jetzt mittlerweile in deinem tiefen Becken gesammelt hat, Strom deiner Lebensenergie nach oben fließt, die Wirbelsäule entlang. Vielleicht geht es diesmal sogar weiter als dein Herzraum, vielleicht durch den Hals, in den Kopf, oben aus dem Kopf.
Und genau dort sitzt laut Yoga-Philosophie auch das sogenannte Kronenchakra, über das sich eine Verbindung mit dem Göttlichen herstellen lassen soll. Yoga-Lehrerin Dagmar Brosch erklärt das so.
Das Kronenchakra ist in der Tat Verbindung zum Göttlichen. Oder zum großen Ganzen. Und der Effekt ist wirklich, dass wir uns als Individuum, was getrennt von allem anderen existiert, uns wirklich in Verbindung mit dem großen Ganzen sehen.
Allerdings ist das etwas für diejenigen, die tiefer ins Yoga einsteigen wollen, sagt sie. Denn diesen Effekt gibt es nicht von heute auf morgen, sondern da braucht es jahrelange Übung. Für ihre Yogaschülerinnen zeigt sich die Wirkung auch so.
Ich finde, wenn man wirklich auf diese Stelle oben am Kopf achtet, dann ist tatsächlich so eine totale Aufrechthaltung plötzlich normal.
Ich habe das Gefühl, nach oben zu wachsen. Ich finde es eine ganz tolle Übung, weil ich hinterher immer das Gefühl habe, ich strebe wirklich dem Licht zu.
Wenn man meditiert und sich darauf konzentriert, es ist ein Stück Urvertrauen.
Entdecke das Göttliche in dir. Das Kronenchakra im Yoga hat uns Jutta Nieswand nähergebracht. Königsgeschichten haben es uns bekanntlich angetan. Wir schauen gerne Royalty-Dokus im Fernsehen, tauchen ein in die Welt der Game of Thrones-Serien und wir lassen uns schon als Kinder faszinieren von den Märchen, wo wir das Schicksal von allerhand Königskindern erleben und erleiden und im Innersten gerührt sind. Warum der König und die Prinzessin so starke Figuren im Märchen sind, das kann ich jetzt mit Matthias Jung besprechen. Er ist Gestalttherapeut und Philosoph, aber vor allen Dingen ein guter Märchenkenner.
Also zunächst mal bei den Königen, denke ich, psychologisch gesehen, ist es ein wichtiges Motiv. Wir alle wollen König werden, wir alle wollen Königin werden. Das heißt, wir wollen uns entfalten können. Wir wollen uns von der armseligen Dramaturgie der Kindheit lösen und wollen souverän werden, über unser eigenes Territorium verfügen, nicht mehr fremdbestimmt werden. Das Ziel sehr vieler Märchen ist am Schluss Königin oder König zu werden. Denken wir an Aschenputtel, denken wir an den Schweinehirt.
Ist es so, dass bestimmte Qualitäten jemanden eher dazu prädestinieren, dann am Ende diese Königswürde zu erlangen? Also die sind ja oft auch sehr werthaltig, die Märchen.
Die sind werthaltig. Der König ist ja der gute König. Um den geht es in erster Linie. Der hat Lebenserfahrung. Der kann herrschen und dienen. Der hat Verantwortung. Der hat Wohlwollen und Barmherzigkeit im Herzen. Das tragen wir in uns. Das wollen wir erreichen. Und da ist natürlich, um Ihre Frage zu beantworten, ist außerordentlich wichtig, welche Mitgift haben wir einerseits mitbekommen. Dann haben wir bessere Startbedingungen. Beispielsweise, wenn wir durch die Liebe beider Eltern ein Urvertrauen gewonnen haben, ist es ein Proviant fürs ganze Leben. Wir sind mit uns selbst einverstanden. Wenn wir das nicht mitbekommen haben, dann tritt oft das ein, was der Freud-Schüler Adler als den Minderwertigkeitskomplex genannt wird. Dann stehen wir uns selber im Weg. Wir haben Abwertungen, die wir als Kinder und Jugendliche erfahren haben, verinnerlicht und trauen uns nicht zu. Von dort her sollten wir auch unsere eigenen Kinder sozusagen zum Königstum befähigen, indem wir ein Kind sagen, weißt du was, du bist klug und du bist schön. Und wir sind stolz auf dich.
Es ist ja im Märchen auch immer wieder einmal so, dass der ganz einfache Mann, das ganz einfache Mädchen aus dem Volk dann diesen großen Preis gewinnen kann, wenn ich mal sagen kann, der darin besteht, dann eben in das Schloss hineinzuziehen und tatsächlich den König zu freien. Ein unglaublich starkes Motiv, denke ich mal. Wofür steht das denn seelisch?
Dass wir nicht aufgeben sollen, dass wir auch mal in den Glückstopf hineinlangen, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen, den Zauberstab, den jeder von uns trägt. Beispielsweise beim Aschenputtel. Aschenputtel hat einen unzerstörbaren Selbstkern. Es ist eine wundervolle, kluge, junge Frau. Und sie ist auf einem absoluten Tiefpunkt, wie sie von ihrer Umgebung, der Stiefmutter und den Stiefschwestern geschmäht wird, zu niedrigen Arbeiten verdonnert wird. Trotzdem gibt sie nicht auf. Der entscheidende Wandel ist, wie sie aufbricht. Dreimal nacheinander an den Königshof, um zu tanzen, um ihren eigenen Glanz zu erleben. Und wer hilft ihr dabei? Die tote Mutter, die ihr drei wunderschöne Ballkleider. Das heißt, sie bezieht Kraft selbst von einer toten Mutter, einer guten mütterlichen Instanz, und sie wagt es. Sie gibt nicht auf. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Frauen stehen oft in der Gefahr, im Opferland ihr Zelt aufzuschlagen, nicht mehr aufzubrechen. Das ist tödlich. Wir müssen immer wieder auf die Pilgerschaft gehen.
Gekrönte Häupter im Märchen und was sie uns sagen. Das war der Philosoph, Gestalttherapeut und Märchenfreund Matthias Jung aus Lahnstein. Die Krone ist unter den königlichen Insignien das kostbarste Zeichen herrscherlicher Würde, wenn auch nicht das bequemste. Zur Fastnachtszeit sieht man gekrönte Häupter öfters, denn dann sind viele Prinzen mit ihren Garden unterwegs und sie tragen auch Kronen. Aber echte Prinzen und vor allem echte Könige und Königinnen gibt es bekanntlich nur wenige. Und wenn die ihre Krone tragen, dann ist es meist nicht spaßig, sondern dann wird's ernst und feierlich, weiß Thomas Schwickhofen, unser Korrespondent im Vereinigten Königreich.
My Lords and members of the House of Commons.
Wenn die Queen vor dem versammelten Parlament eine Regierungserklärung verliest, dann ist da seit 3 Jahren nichts mehr, wie es war. Denn seit 3 Jahren trägt die Queen im Parlament keine Krone mehr. Diese Krone zu tragen ist ein Balanceakt, sagte Elisabeth kürzlich einmal, und sie meint das im wörtlichen Sinne. Man könne nicht runter aufs Manuskript sehen, sondern müsse den Text hochhalten.
You can't look down to read the speech, you have to take the speech up. Because if you did, your neck would break, it would fall off.
Andernfalls würde es einem das Genick brechen oder sie würde runterfallen. Mehr als 3000 Diamanten, Perlen, Saphire und Smaragde, das macht zusammen mehr als 1 Kilo Gewicht. Deshalb ruht die Imperial Crown jetzt immer auf einem Hocker, neben der Queen, gebettet auf ein dunkelrotes Samtkissen. Auf dem Haupt der 93-Jährigen selbst ruht stattdessen ein Diadem, geschaffen 1820 für Georg IV. Und deutlich leichter. Das Diadem ist ein vertrautes Schmuckstück für die Monarchin. Sie hat es immer auf Auslandsreisen mitgenommen und auch den Untertanen daheim im Königreich ist es bestens bekannt. Die Queen trägt dieses Diadem nämlich auch auf den zahllosen Briefmarken der Royal Mail, auf denen sie abgebildet ist. Die Krone kann eben auch eine echte Last sein für die Königin und auch dies ganz im wörtlichen Sinne. Die St. Edwards-Krone zum Beispiel wiegt mehr als 2 Kilogramm. Sie ist die Krone, mit der die Krönung vollzogen wird. Das passiert ja dann zum Glück nur einmal im Leben. Bei allem Gewicht lässt Elisabeth II. Ganz grundsätzlich aber nichts auf ihre Kronen kommen. Ja, es gäbe ein paar Nachteile, aber andererseits seien das schon wichtige Dinge.
So there are some disadvantages to crowns, but otherwise they're quite important things.
Sie bricht ihr das Genick, aber wichtig ist sie doch. Schön nochmal, was die Queen da über das Tragen der königlichen Krone uns mitgeteilt hat. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Fastnachtssonntag.